Freitag, 26. Januar 2024, der 13. und letzte Tag innerhalb meines extrem intensiven Mobilitäts- und Orientierungstrainings in Dresden. Und Dresden liegt bekanntlich ja in Sachsen. Der letzte Tag bedeutet eigentlich ja Abreise und ich bin Niedersachse. Tja, Abreisen ist gar nicht so einfach an diesem Freitag, denn die Bahn streikt. Nicht nur an diesem Freitag, sondern die Tage drumherum ebenfalls noch recht großzügig. Das heißt, ich sitze fest. Wie komme ich denn überhaupt irgendwo hin? Strande ich jetzt wirklich irgendwo in Sachsen oder komme ich überhaupt jemals wieder nach Hause? Ich weiß es an diesem Tag jetzt erstmal noch nicht. Aber das wäre noch nicht extrem genug für den Abschluss eines solch extremen Trainings. Denn das Extremste dieser zwei Wochen, das habe ich noch vor mir an diesem Tag. Und das ist die Bürokratie. Angeblich soll es ja böse Zungen geben, die behaupten, dass ich gelegentlich zur Übertreibung neigen würde. Was die damit wohl meinen? Nun gut, jedenfalls das mit der Bürokratie, zugegeben, so ganz schrecklich und extrem war es dann doch nicht. Ich habe hier eine Unterschrift gegeben und dort noch eine und da vielleicht noch eine. Damit war das ganze Ding im Großen und Ganzen bereits im Kasten, aber wir gehen dem Tag ja vor, das ist gar nicht gut. Chronologisch ist besser. Das heißt, wir öffnen auch an diesem Morgen so irgendwo zwischen 7.30 Uhr und 7.40 Uhr wieder meine Vorhänge und dann auch gleich die Fenster mit, um ordentlich durchzulüften. Wer weiß denn, wer sich demnächst um dieses Zimmer kümmern würde. Ich jedenfalls nicht mehr, denn, tja, das wusste ich zumindest. Hier würde ich nicht bleiben. Das war ja eine Weile gar nicht so sicher. Ich war ja wirklich mit dem Gedanken am Herumspielen, dass ich in Sachsen bleiben muss. Das wusste ich ja. Und dann eben in der evangelischen Tagungs- und Bildungsstätte einige Tage bleiben würde. Das wusste ich erst noch nicht. Erst nachdem die Bahn prophezeit hat, dass sie dann streiken wird, auch für einen längeren Zeitraum. Und ich musste mich ja um eine Unterkunft bemühen. Und da bot sich natürlich für mich im Kopf an, dass ich in Dresden einfach bleiben würde, mein Zimmer also länger behalten würde. Wäre sicherlich auch äußerst kostengünstig gewesen. Aber erstens, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich habe nicht mehr nachgefragt. Zweitens, ich hätte mich sicherlich um meine komplette Verpflegung ganz allein und selbst kümmern müssen, was jetzt nicht so dramatisch ist. Immerhin war ich mitten in einer Großstadt. Das heißt, ich konnte morgens zum Bäcker, ich konnte auch mittags oder abends oder zum Kaffee oder wie auch immer sicherlich raus und mir was organisieren oder mir abends per Lieferando was kommen lassen, wenn ich keine Lust hätte, rauszufahren. Alles kein Thema, habe ich mir so gedacht. Also möglich wäre es gewesen, Lust hatte ich dazu allerdings keine, denn so schön ist es da nun auch wieder nicht in der evangelischen Tagungsstätte, dass man da ganz allein in diesem Riesenkoloss von Gebäude übernächtigen möchte. Nicht, dass mir das Angst bereitet hätte, ganz im Gegenteil, es wäre eine gute zweite Alternative gewesen, aber ich habe mir halt gesagt, das war vor dem Mobilitätstraining in Rochsburg so schön, kannst du doch besser zusehen, ob du dort wieder hinkommst. Und mein Plan war eben, dass ich bis nach Chemnitz komme und von dort aus bis nach Nassdorf und dann vielleicht wirklich wieder nach Rochsburg. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Wir öffnen also die Vorhänge meines Dreibettzimmers und die Fenster zum Lüften. Und mein Rucksack steht dort schon fertig gepackt. Den habe ich in der Nacht oder am Abend zuvor fertig gepackt und das war gar nicht so einfach, hat mir ein paar Schweißperlen auf die Stirn gezaubert, denn es sah erst wirklich so aus, als hätte ich mehr Sachen außerhalb des Rucksacks, als dort hineinpassen würden. Aber ich habe es dann doch noch ganz gut hingekriegt, aber wirklich auch den letzten Zentimeter aufgebraucht in meinem Rucksack. Das Ding war voll, es war schwer, wirklich schwer, aber es ging zum Glück alles gerade noch so. Gut, somit konnte ich ja einigermaßen beruhigt wieder runtergehen zum Frühstücken. die Schuhe, ich hatte ja einmal Schuhe für drinnen und einmal für draußen, die wollte ich dann natürlich zuletzt, wenn ich dann wieder nach oben ginge, noch in den Rucksack zurückpacken und habe dann auch noch zugesehen, dass so meine Bettwäsche und so weiter und die Handtücher, dass das alles noch mit wegkommt. Aber gut, ich meine, dass ich ganz normal erst einmal zum Frühstücken runtergegangen bin und am Frühstückstisch, ja, wir haben dann alle gefrühstückt und am Frühstückstisch wurde dann aber noch gesagt, dass wir uns dann, keine Ahnung, um 10 Uhr oder war es früher, ich weiß es nicht mehr, dass wir uns jedenfalls alle dann oben nochmal zur Abschlussbesprechung treffen würden. Und somit konnten wir im Prinzip bis zu dieser Uhrzeit uns darum kümmern, die Zimmer zu räumen, mehr oder weniger. Zumindest insofern, dass wer wollte, seine Klamotten, also ich sag ja, die Bettwäsche, die Handtücher und so weiter, in den Keller bringen könnte. Man hätte sie auch auf dem Zimmer liegen lassen können. Aber ich habe mir gedacht, erstens, ich laufe gerne Treppen. Und zweitens, es macht mir wirklich nichts aus, meine Sachen da eben drunter zu bringen. Habe ich also alles schön nach unten gebracht, habe die Bettdecken wieder verteilt auf die Betten. Eine hatte ich ja verliehen und eine Bettdecke hatte ich mir über meine Matratze gespannt, unter dem Bettlaken sozusagen, einfach damit ich das von unten ein bisschen wärmer habe. Denn es war ja, wenn ihr euch noch einigermaßen erinnern könnt, an die Anfangszeit meines Trainings eisig kalt in meinem Zimmer. Und deswegen habe ich jeden Trick genutzt, den ich nutzen konnte, um irgendwie zumindest in der Nacht nicht erfrieren zu müssen. So, das heißt, mein Zimmer hatte ich soweit fertig und habe noch meine letzten leeren Flaschen runtergebracht. Da hatte ich auch noch ein, zwei, drei auf dem Zimmer. Unter anderem eine leere Flasche von der Vita Cola. Die habe ich in Dresden, ich will nicht sagen kennengelernt, aber schätzen gelernt. Also ich habe die früher schon mal probiert, da mochte ich sie nicht. Und jetzt hatte ich sie in Dresden nochmal probiert, da mochte ich sie ganz gerne. Diese mit, ich glaube Zitrone ist da mit drin, nicht? Die mochte ich jedenfalls richtig gerne. Ich werde nochmal schauen, ob ich die nicht hier in Niedersachsen auch kriegen kann. Das Problem an dem Zeug ist ja, Durst kann man damit meiner Meinung nach überhaupt nicht löschen. Sie schmeckt halt lecker, das ist auch völlig in Ordnung. Somit hatte ich immer meine Mineralwasserflasche da stehen für den Durst und dann eine Flasche Cola, um ja, für den Geschmack einfach zwischendurch. Vita Cola. Könnten wir uns eigentlich mal eben von der künstlichen Intelligenz etwas dazu sagen lassen. Mal gucken, ob da was von stimmt.
Vita Cola ist eine Cola-Marke, die ursprünglich aus der DDR stammt. Sie wurde 1957 in Thüringen als Alternative zur Coca-Cola entwickelt und ist seit der Wiedervereinigung in ganz Deutschland erhältlich. Die Rezeptur von Vita Cola ist etwas anders als die der klassischen Cola und enthält unter anderem Koffein, Vitamine und natürliche Aromen. Die Marke wird von der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH produziert und vermarktet.
Das ist immer so ein bisschen das Problem an der Sache. Wenn man einen kompletten Monat ganz woanders verbringt, dann lernt man dort natürlich auch die Küche langsam kennen und dann auch schätzen. Ob es nun die Cola ist oder die verschiedenen Kuchen, die in Sachsen üblich sind, die Quarkkeulchen oder was auch immer. Also da gibt es schon wirklich leckere Dinge, die ich aus Niedersachsen tatsächlich nicht kenne. Und naja, ich sag mal so, als ich zurück war, habe ich mir zum Beispiel erstmal Nudossi bestellt. Und die meisten werden wissen, was das jetzt ist. Und diejenigen, die das nicht wissen, die sollen selber nachschauen. Das hole ich uns jetzt nicht von der KI hier hinein. Nun gut, also leere Flaschen, die restlichen dann noch weggebracht. Und somit war jetzt alles soweit erstmal erledigt, was mein Zimmer betraf. Und somit konnte ich dann pünktlich nach oben gehen, habe dort noch einen Kaffee getrunken und dann hat sich so nach und nach alles eingefunden. Und wir konnten uns dann nochmal alle hinsetzen und uns über die vergangenen rund 2 Wochen unterhalten. Ja, es ging natürlich der Reihe nach durch und hat auch keinen ausgelassen. Das heißt, auch die Reha-Lehrer haben sich nochmal mit ihren Eindrücken der 2 Wochen zu Wort gemeldet, auch Assistent, es war ja bloß noch der eine da und natürlich auch diejenigen, die noch dort waren, die die vollen 2 Wochen im Programm hatten, beziehungsweise die eben zuletzt mit dabei waren. Denn wenn ihr euch erinnert, einige hatten ja nur eine Woche, das heißt, sie waren die erste Woche da, waren dann schon abgereist oder hatten nur ein paar Tage und dann sind wieder welche neue dazugekommen. Das war immer so ein ganz leichtes Kommen und Gehen, dass einzelne neu hinzukamen. Und wie gesagt, wer an diesem Tag noch da war, war natürlich auch in dieser Abschlussbesprechung mit dabei. Irgendwann kam natürlich auch ich zu Wort und ich habe dann eben wirklich so erzählt, wie es sich für mich darstellt. Aus der Erinnerung habe ich wahrscheinlich das gesagt, was ich euch hier im Podcast auch an Eindrücken eigentlich widerspiegeln konnte. Das heißt, was mir eben so besonders aufgefallen war, dass ich eben, als ich herkam zu diesem Training, zwar auf der einen Seite schon wusste, was mich erwartet und dass mich das durchaus auch bis an Grenzen heranbringen würde. Das sind Dinge, die wusste ich alle vorher, die wollte ich auch als Herausforderung wirklich so haben. Das war also alles so wie erwartet und gut. Und ich habe dann eben erzählt, dass ich mir vorher, vor dem Training, nicht hätte vorstellen können, dass ich am Abschluss des Trainings, also zum Ende hin, mich wirklich autark durch eine Großstadt einfach so als blinder Mensch bewegen könnte. Noch dazu vielleicht sogar noch im Dunkeln, sodass mir mein letztes bisschen Sehrest zur Orientierung auch nicht mehr ganz viel hilft. Aber genau das ist ja passiert. Ich hatte ja die Tage jetzt zuvor die Entkopplung vom Reha-Lehrer. Das heißt, ich musste mir meine Wege dort allein suchen. Und zuletzt haben wir ja am Vortag uns beim La Cuba getroffen. Auch hier musste ich meine Strecke mir selbst aussuchen, wie ich da hinkommen wollte und habe mir sozusagen meine Bahn gebahnt durch Dresden hindurch zu diesem La Cuba. Und das hat alles funktioniert und ich war den Stress in meinem Kopf auch los. Das hatte ich vorher, wenn ich im Dunkeln rausgegangen bin, war ich ja von jetzt auf gleich vollblind. Ich war es nicht gewohnt, im Dunkeln alleine irgendwo hin, lang zu laufen. Und jetzt ging es nicht anders, jetzt musste ich ja und habe gemerkt, dass dieses Training insofern mir auch da geholfen hat, dass ich auch gänzlich ohne Sehrest mich nicht unwohl fühle, dass ich trotzdem reisen kann. Das ist ein Gefühl, das kann ich vielleicht auch vorab schon mal hier erzählen, dass sich bei mir auch so eingenistet hat. Das heißt, ich habe mich auch danach nicht mehr unwohl gefühlt, egal, ob es jetzt dunkel war oder hell oder wie auch immer, ich habe das Problem immer noch im Dunkeln, dass ich viel mehr mit dem Langstock wild herumstochern muss, dass ich das Gefühl habe, ich weiß überhaupt gar nicht richtig, wo muss ich hier jetzt hin, in welche Richtung und was habe ich hier zur Orientierung. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich sage ja, Stress im Kopf habe, dass ich einfach sage, ich fühle mich so unwohl und bin hier ständig in Alarmbereitschaft, dass mir irgendwas passieren könnte oder sonst irgendetwas. Das ist alles weg. Ich habe eben nur im Dunkeln noch weniger Orientierung. Ich glaube, das ist aber normal. Das ist nun mal einfach so, wenn man einen Sehrest hat, den man am Tag noch für irgendwas benutzen kann. Und wie so ein Schalter, der dann umgeknipst wird, im Dunkeln ist man dann ohne Sehrest, also vollblind. Ich denke, das ist normal, dass man dann ja andere Dinge zur Orientierung herannehmen muss und sich einfach ein ganz kleines bisschen weniger orientiert fühlt. Ich will nicht mal sagen, dass ich mich unwohler fühle. Ich habe dieses Gefühl eigentlich nicht mehr, dass ich mich im Dunkeln unwohl fühle. Und zuvor hatte ich das. Ich war aus der jetzigen, heutigen Erzählung heraus hier vorgestern in Hamburg und bin dort auch, also vorweg gelaufen. Bin zwar nicht alleine dort hingereist, aber bin vorab gelaufen und habe mir auch dort meine Wege selbst herausgesucht, allein gesucht und bin einfach so überall lang gegangen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Es wurde zuletzt auch ein bisschen schummerig, alles kein Problem. Also ich muss schon wirklich sagen, es ist absolut irre, was plötzlich möglich geworden ist durch dieses Mobilitätstraining. Ich bin jetzt nicht der Globetrotter, der ich gerne wäre. Ich hätte natürlich noch viel mehr Lust, dass ich wirklich einfach so losfahren kann und habe das Gefühl, ich habe hier ständig und immer und jederzeit alles im Griff. Das habe ich nicht. Das Gefühl endet nämlich schon an der nächstbesten Ampel, die für mich überhaupt keine Möglichkeiten, gar keine Hilfestellung gibt. Das heißt, sie tackert nicht, sie piepst nicht, sie vibriert nicht, sie macht einfach nur gar nichts. Sie steht da und leuchtet munter auf, was mir nichts hilft. Und das kommt häufiger vor, als ich es je für möglich gehalten hätte. Also da muss ich sagen, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das noch in den Griff bekommen könnte, aber ich habe ja noch im nächsten Jahr, den Januar, für diese Ampel- und Kreuzungsanalyse mal gucken, was da noch rauszuholen geht. Und bis dahin muss ich mit dem zurechtkommen, was ich habe, schaffe ich aber auch, ist normalerweise kein Problem, beispielsweise an der Ampel, gerade in den größeren Städten, da sind immer andere und da kann man sich natürlich mit festkrallen sozusagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die anfasse, aber wenn da jetzt 4, 5 Leute auf einmal über die Straße gehen, dann gehe ich einfach mit. Das ist jetzt nicht das große Problem. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht alles Suizidgefährdete sein werden, die jetzt die Straße überqueren. Also ist jetzt im Moment noch nicht mein Hauptproblem, aber für mich sehr interessant, dass ich im Prinzip mich überall durch eine Stadt gut bewegen kann. Auch finde ich jedenfalls teilweise sicherer als manch sehende Menschen, die das einfach gar nicht gewohnt sind, weil ich mit meinen Hilfsmitteln dann noch arbeiten kann. Das heißt, mit Apps und so weiter kann ich sehr schnell herausfinden, wo ist was in dieser Stadt, in welche Richtung ist das und wie komme ich da hin. Und das können viele sehende Menschen noch nicht mal, die das einfach überhaupt nicht gewohnt sind. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht wirklich benachteiligter als jemand, der gut gucken kann. Das muss nicht heißen, dass der sich besser in einer Großstadt zurechtfinden kann. Würde ich mal so jetzt nicht behaupten. Gut, aber ich sage ja, es gibt immer wieder Stellen in einer Stadt, wo ich dann davor stehe und einfach mich frage, gut, jetzt mit aller Eigenständigkeit und Selbstständigkeit hängst du hier jetzt vor und weißt nicht so richtig, wie kommst du hier weiter. Das habe ich tatsächlich ab und an und das muss ich natürlich erstmal noch wegbekommen, bevor ich für mich sagen kann, ich fühle mich wohl, ich kann einfach überall hinfahren und aussteigen und irgendwo hingehen und dann wieder woanders einsteigen und weiterfahren und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das irgendwann in meinem Leben nochmal dazukommt. Bisher scheitert es noch an Kleinigkeiten, will ich mal sagen, an kleinen blinden Fallen, so will ich sie mal nennen. Gut, ich habe jedenfalls dort erzählt, als wir da am Tisch gesessen haben, dass mir das Training extrem viel gebracht hat. Etwas, was ich mir vor den 2 Wochen habe überhaupt nicht vorstellen können, war jetzt am Schluss für mich fast schon Normalität geworden. Ich konnte mich durch dicksten Großstadtverkehr durchwühlen und das Ganze stressfrei, und das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das nach 2 Wochen überhaupt machbar wäre. Also ich hätte, selbst wenn ich gedacht hätte, das kann man alles trainieren, da war ich mir schon sicher, dass das geht. Andere kriegen es ja auch irgendwie hin. Und aber dass man das in so kurzer Zeit natürlich hinbekommt, das hätte ich nicht erwartet. Und das ist ja nicht alles. Es ging ja nicht nur darum, mich in einer Stadt fortzubewegen. Das ist ja nicht alles gewesen, was ich trainiert habe, sondern dieses ganze mich zurechtfinden, orientieren in einer Stadt. Und zwar auch, wenn es denn sein muss, ohne technische Hilfsmittel. Das sind alles Dinge, die waren für mich komplett neu und vorher undenkbar. Und das habe ich alles innerhalb der 2 Wochen mal eben so gelernt. Deswegen, und ich habe dann auch gesagt, ich habe leider keine Verbesserungsvorschläge für dieses Intensivtraining hier. Für mich ist das so gelaufen, dass ich mir sage, besser hätte man das nicht machen können. Ich wüsste nicht, was man an diesem Training besser oder effizienter hätte machen können. Das einzige Gefühl, was ich eben hatte, ich hätte gerne einfach mehr Zeit gehabt, die Dinge, die ich gelernt habe, auch zu trainieren. Also ich hätte einfach mehr Trainingszeit gerne gehabt. Wo soll die aber herkommen? Wenn die Krankenkassen 40 Stunden nur bezahlen, dann reicht das eben gerade so aus, um alle Werkzeuge zu erlernen, die ich brauche, um eben mich dann zu bewegen in einer Stadt. Mehr Zeit ist eben nicht verfügbar. Also da kann dieses Training nichts dafür, da können die Reha-Lehrer nichts dafür. Und ich habe ja schon mehr Stunden bekommen, als Herrn Bostelmann bezahlt werden von der Krankenkasse. Also von daher darf ich mich erst recht nicht beklagen. Ich sage ja, für mich war dieses Training ja am Rande der Perfektion. Ich wüsste nicht, was man hier hätte besser oder anders machen können. Ich habe hier aus diesem Training wirklich maximal alles herausholen können, was irgendwie möglich war in dieser kurzen Zeit. Und das war meines Erachtens nach wirklich nicht wenig. Die anderen in diesem Abschlussgespräch waren größtenteils ebenfalls ähnlicher Meinungen, dass sie viel gelernt haben und sich jetzt sicherer bewegen können. Es gab auch die Meinung, dass sich eine Frau jedenfalls zu sehr unter Druck gefühlt hatte. Das heißt, sie hatte so das Gefühl, dass, was ich euch auch schon versucht habe zu erklären, dass halt immer Schlag auf Schlag ein Neues zum anderen Neuen dazu kommt. Plus man wird immer herausgefordert. Also man hat nie so dieses Ding, dass man sich so ein bisschen in seine Komfortzone verkrümeln kann. Man wird im Prinzip den ganzen Tag über herausgefordert und muss die ganze Zeit über ein Stückchen weitergehen, als man freiwillig vielleicht bereit wäre, in dem Moment zu gehen. Das ist eine Herausforderung und man kann das natürlich als Druck empfinden. Meiner Meinung nach macht man sich diesen Druck dann allerdings selbst. Dass die Reha-Lehrer versuchen, einen so ein bisschen herauszukitzeln, aus dieser Komfortzone herauszulocken und zu sagen, Mensch, trau dir das zu und probier es jetzt einfach mal aus. Ich bin ja bei dir, es kann erstmal jetzt gar nichts passieren. Probier es doch einfach mal aus, wir machen das jetzt zusammen. Und dann muss man eben bereit sein, mutig manchmal über diese eigene Grenze hinauszugehen und das dann auch wirklich zu machen. Und das ist sicherlich auf der einen Seite so ein bisschen dieses Gefühl von unter Druck gesetzt sein. Auf der anderen Seite habe ich euch auch als Beispiel mitgegeben, wenn man selbst sagt, ich will hier nicht mehr und ich kann hier nicht mehr, dann sagt man das einfach. Und kein Reha-Lehrer der Welt, hoffe ich jedenfalls, würde einen zu etwas zwingen, was man einfach nicht will. Ich glaube, das kann auch niemand. Man ist ein erwachsener, eigenständiger Mensch und niemand versucht einem irgendwie etwas aufzudrängen, aufzudiktieren, zu etwas zu zwingen, was man absolut nicht bereit ist zu tun. Ich habe euch als Beispiel genannt, dass ich nach einem vollständigen Tag mit Training den ganzen Tag bis auf die letzte ausgebuchte Minute abends einfach nicht mehr konnte. Ich war fertig mit der Welt. Ich war nicht mehr aufnahme- und konzentrationsfähig. Und habe mir einfach gesagt, wenn ich jetzt abends, und Herr Bostmann wollte mit mir ganz gern nochmal, auf meinen eigenen Wunsch hin, möchte ich nochmal ausdrücklich formulieren, im Dunkeln weiter trainieren, aber es ging einfach nicht mehr. Ich habe mir dann wirklich vorgestellt, wenn ich jetzt noch hier durch die Stadt, mich durch den Verkehr jetzt noch wühle, dann werden Fehler passieren, weil ich einfach nicht mehr aufnahmefähig bin und mich hier auch nicht mehr konzentrieren kann. Ich bin einfach nur fertig. Ich bin körperlich fertig, mein Rücken tut mir weh und ich bin geistig auch komplett am Limit angekommen. So, und dann habe ich das eben gesagt, dass es nicht mehr geht leider, dass ich fertig bin. Und dann war das für den Bostmann völlig in Ordnung. Ich sage, er hat mir einmal eben auf die Schulter geklopft, alles in Ordnung und damit war das Ding dann aus der Welt. Also, ich denke mal, wenn man sich bei diesem Training unter Druck gesetzt fühlt, dann ist das ein Druck, den man sich selbst gemacht hat und auch nicht mit dem Reha-Lehrer kommuniziert hat. Ich denke, hier hätte einfach geholfen, sich mit dem Reha-Lehrer oder der Reha-Lehrerin zu unterhalten, abzusprechen und zu sagen, das ist mir zu viel. Ich habe das Gefühl, das ist viel zu viel Druck. Ich fühle mich ständig unter Druck gesetzt. Das kann man ja sagen. Dann kann man zusammen mit dem Reha-Lehrer überlegen, wie kriegt man das anders hin. So wie ich Herrn Bostmann zum Beispiel gesagt habe, damit habe ich mich natürlich selbst noch mehr unter Druck gesetzt eigentlich, aber ich hatte ihm gesagt, dass ich im Dunkeln immer noch ein extrem hohes Stresslevel im Kopf einfach habe. Und dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin an Alarmbereitschaft und das schlaucht mich total. Ich kann den ganzen Tag in der Gegend rumrennen hier, im dicksten Straßenverkehr, abends diese letzte ein, zwei Stunden im Dunkeln, die schaffen mich dann. Da ist der ganze Tag gar nicht schlimm gewesen. Der hat mich nicht kaputt gemacht, nur das letzte bisschen im Dunkeln nochmal langlaufen, der hat mich dann dahin gerafft. Und das kriegt man, und ich weiß das, das ist bei mir einfach so, das kriegt man nur mit Routine raus. Das heißt, ich muss einfach mich diesem Problem immer wieder stellen und dann nimmt dieser Stresslevel von ganz alleine ab im Kopf. Ich habe euch das als Beispiel schon mal genannt, wenn ich die erste Zeit immer so im letzten Jahr, also vor dem Training alles, wenn ich viel Zug gefahren bin, hatte ich immer einen erhöhten Stresslevel, weil ich nicht wusste, beim Aussteigen hält der Zug, wie Was kann ich tun, wenn keine Ansagen kommen? Und das kommt durchaus immer wieder mal vor. Was kann ich denn dann tun, wenn ich gar nicht weiß, an welchem Bahnhof ich jetzt aussteigen muss? Ich kann natürlich jedes Mal jemanden fragen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Es muss doch irgendwie anders gehen. Oder die scheiß Drücker jedes Mal zu finden, weil die in jedem blöden Zug irgendwie anders zu sitzen scheinen. Ja, meistens im IC sitzen sie an der Tür, aber muss auch nicht sein. Kann schon wieder in einem anderen Wagen ganz anders sein. Manchmal hat man es auch an den Haltestangen, dass da ein Drücker ist, ist aber auch nicht Standard. Also das geht mir wirklich kolossal auf die Nerven, dass man in Bussen und Bahnen und so weiter keinen vernünftigen Standard gefunden hat, um gleich, ohne sich Gedanken machen zu müssen, den Drücker zu finden, blindlings. Das nervt mich tatsächlich und das war zuerst für mich ein zusätzlicher Stress, weil ich nicht wusste, was muss ich hier tun, damit dieser blöde Zug hier an diesem Bahnhof hält. Vielleicht muss man ja, kann ja sein, dass das eine Bedarfshaltestelle ist, dass ich hier irgendwie signalisieren muss, dass der Zug hier halten soll für mich. Und zudem, wo kann ich hier überhaupt irgendwas drücken? Das ist für mich anfangs immer ein Problem gewesen und ich wusste, das gibt sich mit der Zeit. Einfach, wenn ich immer wieder mit dem Zug fahre, nach und nach lerne ich, wo die blöden Drücker alle sitzen und finde das dann auch. Und einfach ein bisschen früher vielleicht aufstehen. Nicht warten, bis durchgesagt wird, der nächste Bahnhof ist bla bla bla, sondern eben wissen, wo bin ich und wann kommt ungefähr mein Bahnhof und wann kann ich dann vielleicht auch schon eine Minute früher aufstehen. Und auch hier kann man natürlich technische Hilfsmittel mitbenutzen. Ja, also, was ich damit sagen will, ich weiß einfach, dass wenn sich Dinge für mich nicht gut anfühlen, dass ich die einfach durch Routine wegbekomme. Ich muss es nur ein paar Mal durchstehen, die unterschiedlichen Dinge ein paar Mal im Ablauf durchmachen und dann fühlt sich das auch nicht mehr so schlimm an. Ja, und so ist das eben mit dem im Dunkeln langlaufen auch und somit war das für mich eigentlich logisch, dass Herr Bostelmann mit mir im Dunkeln langlaufen wollte, was wir ja auch gemacht haben, bis eben, wie gesagt, auf den einen Abend, wo ich dann gestreikt habe, was meiner Meinung nach auch der einzig richtige Weg war, denn ich wollte jetzt auch nicht unbedingt einen Fehler und damit vielleicht noch schlimmstenfalls irgendeinen Unfall meinerseits provozieren. Muss nicht sein. Wäre schade gewesen, wenn man diese tollen 2 Wochen mit einem Unfall kaputt gemacht hätte, der nicht nötig gewesen wäre, nur weil ich mir zu viel zugemutet habe. Also, es ist ein intensives Training, ja. Und man setzt sich unter Druck, auch wenn man die ganzen Herausforderungen annimmt. Aber das ist eben das, was ich meine. Man sollte sich meines Erachtens nach immer mit dem Reha-Lehrer vernünftig absprechen, auch wirklich sagen, wie fühle ich mich. Also ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich habe Herrn Bostelmann gesagt, das fühlt sich total genial an, dass ich hier einfach so durch die Stadt gehen kann, als wäre das das Normalste auf der Welt. Und ich habe ihm auch gesagt, das fühlt sich für mich nicht schön an. Ich stehe unter Stress im Kopf, wenn ich im Dunkeln langlaufe. Also ich habe das immer gesagt, wie es sich anfühlt, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Und ich glaube, wenn man das macht, dann können die Reha-Lehrer auch auf einen eingehen und gucken, wie man am besten helfen kann. Die wollen einem helfen. Und das geht am besten, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht und sagt, wie es einem geht. Ganz einfache Sache. Und wenn man das Gefühl hat, das ist zu viel Druck, dann würde ich das einfach sagen. Und dann ist das in Ordnung. Gut, ja, also das sind so die Dinge, die bei dem Abschlussgespräch insgesamt in der Runde herumgekommen sind. Und ich glaube, danach war eigentlich nur noch, dass wir zum Mittagessen gegangen sind. Und ab Mittagessen war dann wirklich auch Abreise angedacht. Da war ich dann schon, so wie ich glaube alle anderen auch, mit meinem Rucksack unten. Das heißt, ich habe den einfach unten deponiert, weil ich wusste, ich will nach Mittag nicht nochmal nach oben in mein Zimmer rein, sondern ich lasse den Rucksack unten stehen, dann gibt es Mittagessen. Dann verabschiedet man sich vielleicht nochmal bei allen so ein bisschen, schüttelt nochmal die Hand und bedankt sich nochmal. Und dann sollte es auch losgehen. Meine Reise weg von der evangelischen Tagungsstätte war geplant. Und da hatte sich zum Glück unser Assistent mit darum gekümmert. auch nicht so ganz uneigennützig, denn er wohnt in Chemnitz und muss ja auch irgendwie zusehen, wie er nach Hause kommt. Und ich wusste, wenn ich in Chemnitz bin, dann bin ich schon mal nicht so ganz weit weg von Nassdorf. Das sind, glaube ich, 2 Stationen weiter, also 2 Bahnhöfe. Und dann kann ich da aussteigen und ein Fahrer oder eine Fahrerin von der Villa Rochsburg würde mich sicherlich wieder am Bahnhof abholen, wie ich das die Male zuvor schon kennengelernt habe. Wir haben uns also eine Bahn herausgesucht, die nicht zur Deutschen Bahn gehörte, die demnach nicht gestreikt haben. Die fuhren natürlich seltener am Tag, aber sie fuhren eben auf den Strecken und haben so ein bisschen zumindest Leipzig, Dresden und Chemnitz, das ist so ein Dreieck auf der Karte, miteinander verbunden. Also dass man irgendwie so zwischen diesen 3 Städten so halbwegs noch hin und her kommen konnte, musste man sich, wie gesagt, so ein bisschen heraussuchen alles und war aber dann im Grunde genommen zumindest möglich. Somit ist unser Assistent vorausgegangen, plus ein anderer Teilnehmer, der noch einen sehr guten Sehrest hatte. Also auch hier musste ich wieder zusehen, wie ich mit meinem kümmerlichen Sehrest, der mir nicht ganz viel bringt, da hinterher kam. Das war aber jetzt kein Problem. Wir sind als Dreiergruppe sozusagen gereist. Es war jetzt nicht so, dass die anderen beiden einfach losgelaufen sind und ich hätte nichts machen können. Gar nicht, sondern ich konnte da durchaus hinterher trappeln. Und wir sind da wirklich zu dritt eben zum Bahnhof. Lasst mich mal überlegen, war das Neustadt oder Hauptbahnhof? Wo sind wir überhaupt hingefahren? Ich glaube, wir mussten zum Hauptbahnhof. Von Neustadt ist, glaube ich, keiner gefahren. Wir sind zum Hauptbahnhof sind wir gefahren. Und von dort aus mit besagter Bahn, die nicht zur Deutschen Bahn gehört, Richtung Chemnitz. Das Ding hat sogar an verschiedenen kleineren Bahnhöfen gehalten. Und ich glaube, wir waren eine Stunde oder so, etwas über eine Stunde waren wir unterwegs nach Chemnitz. Das ist aber normale Reisezeit zwischen diesen Städten. Ist also egal, wie ihr fahrt, ob ihr jetzt von Dresden nach Leipzig oder nach Chemnitz fahrt oder von Chemnitz nach Dresden oder Leipzig oder von Leipzig nach Chemnitz oder Dresden, spielt alles keine Rolle, ist immer eine Stunde ungefähr. Jedenfalls mit dem normalen Regionalverkehr. Gut, wir sind dann im Prinzip in Chemnitz ausgestiegen. Unser Mitreisende ist im Zug sitzen geblieben. Der musste noch weiter mit diesem Zug fahren. Und der Herr Schreiber, der hat mich dann noch bis zum Gleis begleitet, wo mein Zug dann irgendwo ankommen würde, der Richtung Leipzig gefahren wäre, wo ich dann ja an der Strecke in Nassdorf wieder aussteigen konnte. Herr Schreiber hat jetzt natürlich nicht so lange gewartet, bis mein Zug gekommen wäre. Das wäre noch, ich weiß nicht, glaube 50 Minuten oder sowas. Also das war noch eine ganze Ecke. So lange hat er nun natürlich nicht gewartet. Wir haben uns dort also verabschiedet. Und ich bin dann das Gleis noch weiter durchgelaufen bis nach vorne hin und habe dann erstmal noch eine ganze Weile lang gewartet. Habe die Zeit aber auch für mich genutzt, einfach um zu gucken, was kriege ich mit Be My Eyes und der Seeing App und so weiter von diesem Bahnhof hier denn alles noch so heraus. Das heißt, ich habe in Chemnitz auf diesem Bahnhof gestanden. Übrigens für mich auch ein unstrukturierter Bahnhof, das heißt auch der Bahnhof, Hauptbahnhof Chemnitz, ist ein Bahnhof, den ich mir vielleicht noch mal ein bisschen zur Brust nehmen möchte, weil er sich mir überhaupt nicht erschlossen hat. Wir sind sogar aus dem Gebäude, wo wir ankamen, heraus und mussten in ein anderes Gebäude rein. Also ich habe noch nicht mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass es alles ein Bahnhof gewesen, sondern als wenn es mehrere Gebäude gab und wir raus und rein mussten, verschiedene Rolltreppen rauf und runter. Also wir sind da durch den reinsten Irrgarten gegangen. Da will ich dann auch nochmal irgendwann schauen, ob ich da irgendwo ein System drin erkennen kann im Chemnitzer Bahnhof. Scheint jedenfalls auch eine Herausforderung für mich darzustellen. Gut, auf dem richtigen Gleis jedenfalls habe ich noch versucht, mit den entsprechenden Apps herauszufinden, ob ich da irgendwie was erkennen kann, auf welchen Gleisen ich bin, beziehungsweise was um mich herum so los ist. Und im Prinzip habe ich ansonsten da eine lange Zeit gewartet. Und zwischendurch, oh, ich muss mal eben gucken, er will hier was von mir. Ja, ist ja toll, dass er mich jetzt hier irgendwas fragt. Ach so, gut. Das kann ich bestätigen einfach und lass ihn weiter aufnehmen. Meine Güte nochmal. Muss das denn immer während der Aufnahme kommen? Ja, also ich glaube, ich hatte noch mich bei jemandem erkundigt, ob ich auch wirklich am richtigen Gleis stehe. Sicher ist sicher. War aber alles der Fall und somit konnte ich ganz normal, als alle eingestiegen sind, ich dann auch einsteigen. Ich bin, habe mich nicht hingesetzt, sondern da war so ein Platz im Prinzip, das konnte ich so nehmen als Stehhilfe. Das war eigentlich ganz interessant, war gar nicht mal so übel. Und so bin ich dann von dort aus in Chemnitz wieder losgefahren. Ich sage ja, das war dann ein Zug Richtung Leipzig. Und so im Verlauf der Fahrt, ganz lang dauerte die ja gar nicht, kam aber die Zugbegleiterin nochmal und hatte mich gefragt, ob sie mir dann irgendwie helfen könnte. Ich weiß nicht, ob ich mit den Türen hier klarkomme. Das übliche Problem mit diesen, ich glaube, die waren gar nicht, oder? Doch, die hatten doch diese Kurbeln. Stimmt, die hatten auch die Kurbel zum Runterdrücken. Naja, jedenfalls hat sie gesagt, das ist kein Problem, ich komme sowieso hier wieder her und dann helfe ich ihm beim Ausstieg. So, und dann wusste sie, okay, ich will in Nasdorf raus und dann kam sie dann auch her, als der Zug in Nasdorf ankam und sie hat dann die Tür geöffnet. Und ich bin dann da raus, hat dann auch gar nicht gedauert, sondern der Johannes von der Villa Rochsburg war dann schon gleich da und konnte ich mich gleich wieder einhaken und es ging weiter. Er hat mich mit dem Bus dann abgeholt. Interessante Dinge sind dann trotzdem noch passiert, auch bei der Villa Rochsburg. Erstens, ich habe erfahren, schon während der Fahrt, dass da nicht mehr viel los ist. Da wäre noch eine Frau aus dem Kölner Raum als Gast und die hätte sich von jemandem abholen lassen. Der wäre auch da. Noch am Abend, also zum Abendessen wäre ich nicht allein. Und etwas später habe ich auch mitbekommen, dass ich am Wochenende ganz allein bin. Zu Gast in der Villa Rochsburg. Auch sehr, sehr interessant für mich. Und ja, was habe ich denn noch? Ach genau, als ich im Bus so gesessen hatte und wir hatten uns dann unterhalten, hatte der Johannes dann mich plötzlich gefragt, ob ich derjenige wäre, der den Podcast gemacht hätte. Und ich dachte bloß, was meint er denn jetzt? Also ich habe natürlich einen Podcast gemacht, ihr habt das ja gehört, aber ich wusste ja nicht, dass das Ding schon, dass das Ding schon veröffentlicht wurde. Ich habe ja nichts mitgekriegt in Dresden, hatte ja nie Zeit, keine einzige Minute, also habe ich auch nicht verfolgt, was beim Irgendwasser jetzt rauskam und was nicht. Ich hatte wirklich keine Zeit für sowas. Stellte sich aber raus, dass er tatsächlich meinen Podcast meinte und dieser Podcast wurde in der Villa herumgereicht. Also ich würde fast sagen, gefühlt jeder hat ihn dort gehört und die haben sich wirklich gefühlt, würde ich sagen, alle gefreut über diesen Podcast, den ich gemacht habe und haben sich teilweise bedankt und so. Ich dachte, meine Güte, ich habe doch bloß aufgenommen über die Villa Rochsburg, wie sie mir vorgekommen ist oder wie sie mir vorkommt, dass ich mich da eben als Gast wohlfühle, dass ich mittlerweile vollkommen nachvollziehen kann und verstehen kann, was eine Aura-Pension ist. Und wofür sie da ist, welche Unterschiede sie hat zu anderen Pensionen, weswegen sie einen so unschätzbar hohen Wert für sehbehinderte und blinde Menschen hat und weswegen sie extrem wichtig sind für uns, also alle Aura-Pensionen, die paar, die wir jedenfalls noch haben. Und da reifte im Prinzip in mir schon der Gedanke, ich muss irgendwie gucken, dass ich auch irgendwas tun kann für die Auras, weil die ja alle Probleme haben. Von der Finanzierung her ist ja alles gemeinnützig, die ganze Geschichte. Und dann reichen eben schon die kleinsten Kleinigkeiten, unter anderem, wenn nicht genug Gäste da sind und die Zimmer, wenn da zu viel leer ist, zu oft, ist nicht gut. Also es kann sein, dass so ein Aura dann eben auch mal überhaupt nicht mehr finanzierbar ist. Und ich bin nach wie vor noch ein bisschen am Überlegen, was ich tun kann. Natürlich auch mit der Plattform Blinzeln im Genick. Für irgendwas müssen wir ja nützlich sein. Und wir haben es zum Beispiel jetzt so, dass ihr über das Blinzeln-Magazin, Das ist ein Magazin, das per E-Mail verteilt wird. Das kommt einmal im Monat, wird in erster Linie von Hermann und Bärbel zusammengestellt. Gibt natürlich auch viele Gastbeiträge und so weiter. Und das kommt immer so Mitte des Monats ungefähr, wird das verteilt. Mittlerweile auch als HTML-Magazin, das heißt, es ist dann ein bisschen strukturierter. In der E-Mail kann man dann besser zu den einzelnen Artikeln navigieren und so weiter. Das ist alles ein bisschen simpler gemacht. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass wir die Veranstaltungen aus dem Terminkalender der Villa Rochsburg mit in das Magazin aufnehmen. Das heißt, jeden Monat, wenn ihr das Magazin bei Blinz, ist natürlich alles kostenlos, wenn ihr das bekommt per E-Mail, dann könnt ihr gucken, was ist denn die nächsten Wochen jetzt in der Villa Rochsburg los? Ist da was Spannendes, Interessantes für mich dabei? Wenn ja, habt ihr gleich die Möglichkeit, Telefonnummer und sowas soll alles dabei stehen eigentlich, dass ihr anrufen könnt und euer Zimmer dann reservieren könnt und teilnehmen könnt einfach. Egal, ob es jetzt irgendwelche Urlaubsaktionen sind, irgendwelche Ausflüge und so weiter, oder ob es eben Seminare, Fortbildungen und so weiter sind, findet ihr dann alles im Blinzeln-Magazin. Und zwar so, dass man das nicht immer jedes Mal fürs ganze Jahr im Voraus irgendwie wissen muss, sondern was ist die nächsten Wochen in der Villa eigentlich los und interessiert mich das oder nicht. Genauso wie wir ja unsere Online-Veranstaltungen und so weiter alle da drin haben, könnt ihr dann auch schauen, was ist einfach in dem Aura los. Ich habe euch auch schon Podcast-Episoden hier im Irgendwasser gemacht, wie ihr anreisen könnt, wie das funktioniert, dass ihr das auch dann hinbekommt, wenn ihr euch das eigentlich gar nicht zutraut, allein zu reisen. Und ich habe euch auch schon ein bisschen in der Villa herumgeführt und wir haben eine kleine Runde schon gedreht und sowas habe ich mit euch noch mehr vor. Insbesondere auch dann, wenn ich das nächste Mal in Rochsburg bin, dann möchte ich eigentlich Strecken machen und vielleicht meinen binaurales Mikrofon mal mitnehmen, dass wir eine Strecke auch wirklich zusammen dann laufen und ich euch sage, auf was ihr jetzt achten könnt und so weiter, wie ihr laufen könnt, dann könnt ihr mich sozusagen auf kleineren Touren mal einfach so begleiten und vielleicht dann mitlaufen einfach zusammen mit der kostenlosen App Voice Vista und den Markierungen, die ihr beispielsweise in der Blinzeln-App bekommen könnt. Ich glaube, die sind vielleicht sogar schon im ISA-Abruf, das heißt, die kann man sich sogar per E-Mail schicken lassen, die Dinger, diese Markierungen. Und so habt ihr die dann in Voice Vista drin und könnt euch dort auch direkt dann darüber navigieren lassen, beziehungsweise bekommt zum Beispiel auch eine Warnmeldung. Denkt mal an unten an das Tor, wo ich euch schon eine Sendung dazu gemacht habe, die Blindenfalle, dass es da eben gefährlich werden kann, wenn man das alles nicht beachtet und ich habe euch jede Menge Hilfestellung gegeben, damit eben nichts passieren kann. Ja, und ich habe eben auch noch vor, alles, was so im Rahmen meiner Möglichkeiten mir zur Verfügung steht, möchte ich gerne unternehmen, um den Auras zu helfen, insbesondere jetzt erstmal Villa Rochsburg, weil ich da eben jetzt Bezug dazu habe. Die anderen Auras dürfen auch natürlich kommen, wenn sie das möchten. Das heißt, ich will das jetzt gar nicht unbedingt auf Rochsburg begrenzen. Aber es ist halt ja, das Aura, was ich am besten kenne und was mir bisher am besten gefällt. Vielleicht, weil es das Einzige ist, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob ich mir die anderen Auras, die will ich mir natürlich auch noch anschauen, ob ich mich da auch so wohl fühle, ob die dann auch vielleicht irgendwas machen möchten über Blinzeln. Das sehen wir dann alles. Irgendwie kriegen wir das schon hin, dass wir die Auras aufrechterhalten können. Gut, ich bin also dann in der Aura-Pension Villa Rochsburg angekommen, abgeholt worden aus Nahsdorf, habe diesmal Zimmer 9 bekommen, ein sehr schnuckeliges Zimmer, gemütlich. Und zu Abend hatte ich noch Gesellschaft beim Abendessen und die nächsten 2 Tage dann ja nicht mehr. Das war dann ja Samstag und Sonntag, war ich wirklich allein in der Villa. Da war also auch wirklich niemand mehr sonst, weder Gast noch Mitarbeiter. Die Mitarbeiter kamen ja nur, also natürlich nur ein Mensch kam dann einmal morgens, um mir ein Frühstück zu machen und einmal abends, um mir ein Abendessen zu machen. Und ansonsten hatte ich im Prinzip, war ich Villenbesitzer. Hatte ich die Villa für mich. Und es war aber auch sehr schön. Also ich sag ja, ich habe mich ja draußen noch in die Sonne gesetzt. Wir hatten geniales Wetter am Sonntag. Das war also wirklich herrlich. Darüber habe ich euch aber ja schon eine kleine Folge gemacht. Die ist ja, glaube ich, auch schon veröffentlicht worden. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Gut, somit bin ich jetzt wieder in Rochsburg gelandet. Und im Nachhinein muss ich sagen, schön, dass die Bahn gestreikt hat. Sonst wären mir diese schönen Tage noch entgangen. Also ich habe mich da noch pudelwohl gefühlt. Mir ging es sehr gut. Und am Montag habe ich noch Besuch dort bekommen. Also es war einfach nur alles total genial. Und ich bin dann ja erst am, ich glaube, Donnerstag oder Freitag, am 1. Februar jedenfalls, in meine Heimat gefahren, von Rochsburg dann weg, nach Niedersachsen zurück. Ja, und ich würde sagen, wir machen dann noch eine Sendung hier. Die hat dann nicht mehr direkt was mit meinem Mobilitätstraining zu tun. Hier sind wir jetzt damit durch. Das heißt, zum Mobilitätstraining kommt jetzt nichts mehr. Aber wir sind ja noch immer nicht zu Hause. Das heißt, ich mache noch eine Sendung über die Tage, die ich in Rochsburg verlebt habe, plus dann die Rückfahrt, die Reise zurück mit dem Zug bis nach Verden. Und das können wir nochmal in eine gesonderte Sendung hineinstopfen. Damit seid ihr jetzt hier am Ende angelangt. Diejenigen unter euch, die sich nur für das intensive Mobilitätstraining interessieren. Ab hier geht es also im Irgendwasser wieder so weiter wie vor dem intensiven Training. Ich habe natürlich wahrscheinlich jetzt, obwohl das habe ich davor ja auch schon gemacht, das öftere Mal, dass ich euch von meinen Reiseunternehmungen und so weiter berichte, wenn ich hier oder da war. Aber ich sage ja, das habe ich davor ja auch schon gemacht, weil ich reise ja nicht erst, seit ich das Mobilitätstraining gemacht habe. Das habe ich vorher ja auch schon gemacht. Ich denke mal, das wird auch ähnlich weitergehen. Ich habe ja das Training nicht gemacht, weil ich dann zu Hause den ganzen Tag sitzen wollte, sondern weil ich eben auch reisen möchte, unterwegs sein will. Und das berichte ich dann natürlich auch hier im Irgendwasser weiterhin. Und ich denke mal, da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge zu erzählen, denn ja, das Mobilitätstraining, das wirkt sich natürlich schon darauf aus, wie ich mich fortbewegen kann und so weiter. Aber ich sage, ich habe es schon bemerkt, dass ich immer noch an Stellen stoße, bei denen ich als blinder Mensch so nicht gut weiterkomme. Es geht immer irgendwie weiter, aber eben nicht mehr autark, nicht mehr selbstständig, sondern dass ich dann wieder Hilfe brauche. Und da muss ich mal schauen, ob das so bleiben wird einfach oder ob ich da noch irgendwie Kniffe und Tricks herausfinden kann, dass ich tatsächlich allein überall langkommen kann. Das bleibt noch abzuwarten. Schauen wir mal. Gut, damit sind wir hier durch und ich hoffe, euch haben meine Eindrücke gefallen und für euch vielleicht sogar geholfen, wenn ihr das Mobilitätstraining noch vor euch habt. Also das heißt, ihr wollt das auch mal irgendwann machen, irgendwann müsst ihr das in Angriff nehmen und wusstet vielleicht noch gar nicht, dass es dieses Intensivtraining gibt. Dann habt ihr im Prinzip dieselben Informationen jetzt, die ich vorher hatte. Naja, eigentlich noch mehr natürlich, weil ihr habt mich jetzt ja schon begleitet durch dieses Training und könnt dadurch vielleicht so ein bisschen für euch entscheiden, ist das was für euch oder ist das nichts? Wir hatten auch eine Sendung extra, in der ich euch versucht habe, die Unterschiede und die Vor- und Nachteile aufzuschlüsseln zwischen einem stationären Training bei euch vor Ort und einem solchen intensiven Training. Tja, so dass ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, so gut ich denn konnte, damit ihr euch da was Genaueres drunter vorstellen könnt und jetzt dann auch entscheiden könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Das Problem wird natürlich dann sein, einen Platz dort zu bekommen. Das ist sowieso schon nicht einfach und je mehr Menschen daran Interesse haben, desto schwieriger wird es. Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen, dass ihr euch dann jetzt schon im Prinzip drum kümmern müsst, weil das übers Jahr verteilt natürlich dann mit den Plätzen immer weniger wird, bis wieder alles ausgebucht ist. Und ja, es macht wahrscheinlich tatsächlich Sinn, sich da frühzeitig drum zu kümmern und nicht so spät, wie ich das getan habe. Das war jetzt alles ein glücklicher Umstand, dass das alles so noch geklappt hat. Und ich bin extrem dankbar für dieses Mobilitätstraining. Es hat mir ganz viel geholfen. Es hat mich sehr viel weitergebracht. Nicht nur rund um die Mobilität, sondern insgesamt alles, was mit Selbstständigkeit und Eigenständigkeit zu tun hat. Und Selbstbewusstsein und Wohlgefühl, wenn ich irgendwo allein bin und irgendwie vorwärts kommen will und so weiter. Da hängt ganz, ganz viel damit zusammen und deswegen bin ich da äußerst dankbar dafür, dass ich dieses Training haben durfte, dass das alles so geklappt hat und auch wirklich geflutscht hat letzten Endes. Schön, damit sind wir durch und ich würde sagen, wir hören uns wieder. An diejenigen unter euch, die sich nur für dieses Mobilitätstraining interessieren, vielleicht hört ihr in einem Jahr mal wieder in den Irgendwasser. Von der Planung her ist es so, dass ich einen Nachschlag in Dresden haben möchte nächstes Jahr im Januar. Da geht es dann am 12. Januar 2025 wieder los mit dem intensiven Training in Dresden. Und ich hoffe, dass ich eine Woche dort sein kann zum Trainieren. Und wenn es richtig gut läuft, so wie ich mir das wünschen würde, noch eine Woche weiter, um das Training insgesamt dort zu begleiten und dann wirklich auch direkt live zu dokumentieren, dass ich dann die Zeit dafür habe, auch Aufnahmen vor Ort zu machen und Interviews und so weiter, dass man das vernünftig als Audiodokumentation auch benutzen kann. Hier, das waren jetzt alle Tage im Prinzip aus meinen Erinnerungen heraus, hauptsächlich. Und ich war ganz froh, dass ich viele Nachrichten verschickt habe, wie der Tag so gelaufen ist. Da konnte ich dann viel herausholen. Sonst hätte ich das so chronologisch einigermaßen vernünftig mit Sicherheit nicht mehr hinbekommen können. Es kann gut sein, dass immer noch ein, zwei, drei kleine Schnitzer drin sind in meiner Berichterstattung hier, dass ich vielleicht etwas in einem anderen Tag verortet habe. Ich hoffe, dass ich es vielleicht fehlerfrei hinbekommen habe und wenn nicht, dass es wirklich eine Ausnahme ist, dass ich nur ein, zwei Mal das in ein falsches Datum bekommen habe. Ansonsten hoffe ich sehr, dass ich das hier einigermaßen gut wiedergespiegelt habe und euch keinen Blödsinn erzählt habe. Das war mein extrem intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden im Januar 2024, genauer gesagt vom Sonntag, dem 14. Januar bis zum Freitag, dem 26. Januar. Offiziell 40 Stunden, bei mir waren es mehr, weil meine Mitschülerin abgesprungen war, abbrechen musste und dadurch wurde es eben zu einem extremen Training. Aber ich war froh, dass es so ist und so war und habe diese Herausforderung sehr gerne angenommen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn es dann wieder um ein ganz anderes Thema geht. Und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast-Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.
Und so zum Abschluss meiner Berichterstattung zu meinem intensiven Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden, denke ich mal, können wir wieder einen Hidden Track machen. Das heißt, nach dem Outro gibt es noch ein bisschen was zu hören. Selten, aber ab und an mache ich das ganz gern. Für diejenigen unter euch als kleine Belohnung, die das Outro sich anhören und dort noch nicht abschalten, länger hören. Die müssen ja in irgendeiner Form belohnt werden und das kann ich in dieser Folge machen, weil ich noch eine KI-Aufnahme habe. Und hier geht es darum, wie funktioniert eigentlich dieser ganze Kompasskrempel. Ihr erinnert euch dran, ich habe euch erzählt von meinem Navigationsgürtel, aber auch euer Smartphone hat ja eine Kompassfunktion drin. Aber wie geht das Ganze eigentlich? Das habe ich die KI gefragt und habe natürlich wieder entsprechend eine Audioaufnahme dann generieren können. Die könnt ihr euch gerne noch anhören. So wirklich viel kann man da wahrscheinlich nicht draus schließen, aber vielleicht könnt ihr euch ein bisschen besser was drunter vorstellen. Und damit verabschiede ich mich ein zweites und letztes Mal und wir hören uns dann beim nächsten Irgendwasser wieder.
Der Kompass in Smartphones funktioniert mit Hilfe von Sensoren, die die Richtung und Ausrichtung des Geräts bestimmen. Die meisten Smartphones verfügen über einen Beschleunigungssensor, der die Bewegung des Geräts erfasst, und einen Magnetometer, der das Erdmagnetfeld misst. Der Beschleunigungssensor misst die Beschleunigung des Geräts in drei Dimensionen und kann die Ausrichtung des Geräts bestimmen. Der Magnetometer misst das Erdmagnetfeld und kann die Richtung bestimmen, in die das Gerät zeigt. Der Kompass in Smartphones verwendet diese Informationen, um die Richtung zu bestimmen, in die das Gerät zeigt. Wenn Sie den Kompass verwenden, zeigt er Ihnen die Himmelsrichtungen an, in die das Gerät zeigt. Der Kompass kann auch verwendet werden, um die Richtung zu bestimmen, in die Sie gehen, indem Sie die Richtung anzeigen, in die das Gerät zeigt, während Sie sich bewegen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kompass in Smartphones nicht immer genau ist, da er von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, wie zum Beispiel Metallgegenständen in der Nähe, die das Erdmagnetfeld stören können. Um die Genauigkeit des Kompasses zu verbessern, können Sie die Kalibrierungsfunktion des Geräts verwenden, die den Magnetometer neu kalibriert und die Genauigkeit des Kompasses verbessert. Insgesamt funktioniert der Kompass in Smartphones mit Hilfe von Sensoren, die die Ausrichtung und Richtung des Geräts bestimmen. Der Kompass kann verwendet werden, um die Himmelsrichtungen anzuzeigen und die Richtung zu bestimmen, in die Sie gehen. Es ist wichtig, den Kompass regelmäßig zu kalibrieren, um seine Genauigkeit zu verbessern.